Ja, hallo ihr Lieben vom Paulus-Treff. Ich freue mich, dass ich wieder einen Impuls halten kann und über Lukas, das vierte Kapitel. Dieses vierte Kapitel hat in meiner Bibel die Überschrift Versuchung und Widerstand. Also in diesem Kapitel werden zwei wichtige Themen angesprochen und ich möchte heute zum Thema Versuchung etwas sagen. Und zuerst aber eine Vorbemerkung. Lukas beschreibt den Beginn der Tätigkeit von Jesus so ganz anders als Matthäus und Markus, dass die Taufe und Versuchung Jesu seiner Tätigkeit vorausgehen, wird in allen drei Evangelien berichtet. Aber von der Erfahrung des Widerstandes in Nazareth ist bei Matthäus erst im 13. Kapitel und in Markus erst im 6. Kapitel die Rede. Nachdem sie berichtet haben von Ansprüchen, sprachen Jesu am See Genezareth von der Berufung der Jünger, von den Volksmassen, die ihn bedrängen, von Heilung und Wundern auch in Galiläa. Und außerdem wird bei beiden nur berichtet, dass die Nazarener sich an Jesus ärgerten von ihrer Absicht, ihn zu töten, wie das der Lukas beschreibt, ist überhaupt nicht die Rede. Bei Lukas ist das völlig anders. Lukas braucht nur zwei Verse, um die Tätigkeit von Jesus vor der Begegnung in Nazareth zu schildern. Da heißt es in nur zwei Verse in Lukas 4, die Verse 1 bis 2, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm. Er predigte in den Synagogen so überzeugend, dass alle mit großer Hochachtung von ihm redeten. Ja, und dann wird das Geschehen in Nazareth geschildert, der Widerstand. Dass da auch zuerst großes Verwundern über seine Predigt ist, das dann aber sehr schnell umschlägt in Zweifel und schließlich in Hass und in die Absicht, ihn zu töten. Wir haben jetzt manchmal von Stolpersteinen gesprochen. Für mich war dieser Aufbau des Lukas-Evangeliums so ein Stolperstein. Ich habe mich gefragt, warum macht Lukas das so? Warum ist ihm das aggressive Geschehen in Nazareth so wichtig, dass er die Tätigkeit von Jesus davor gerade mal mit zwei Versen schildert? Und dass dann auch nicht nur von Ärger die Rede ist, sondern von der Absicht, ihn umzubringen. Warum macht Lukas das so? Ich denke, Lukas will deutlich machen, dass das ganze Wirken von Jesus von Anfang an unter dem Vorzeichen des Widerstandes steht. Ein Widerstand, der dann schließlich zum Tod am Kreuz führt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Impuls von Judith über Kapitel 2. In dem Kapitel ist ja die Rede davon, dass Maria und Josef Jesus als ersten Sohn der Familie nach Jerusalem in den Tempel bringen, um ihn Gott zu weihen. Und dort auf Simeon treffen. Simeon, wahrscheinlich ein älterer Mann, der sehnsüchtig auf den Retter Israels wartet. Und der, als er den vielleicht 8 Tage alten Jesus sieht, Gott lobt und ausruft, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Heiland gesehen. Und an Maria gewandt, sagt er, An diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden. Denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Und genau diesen Widerstand hat Jesus nach Lukas von Anfang an erfahren. Ein Widerstand, der schließlich zum Kreuz führte. Ja, nach dieser Vorbemerkung nun zu Kapitel 4 zum Thema Versuchung. Ich fange an mit Lukas 4, dem Vers 1a. Da heißt es: Erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück. Erfüllt, randvoll vom Heiligen Geist in der Gewissheit: Gott ist mit mir. Jetzt kann es losgehen. Mit Gott kann ich Taten tun. Aber nein, ich lese die weiteren Verse und da heißt es: Und der Geist führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Versuchungen. Ich habe in einem Kommentar von Rengsdorf folgende Definition dafür gefunden. Versuchung ist die Probe darauf, ob jemand seinen Willen wirklich ganz an Gottes Willen gebunden hat. Letztlich steht also Gott selbst hinter der Versuchung. Und der Versuchte ist der Fromme und Gerechte und nicht der Sünder. Ebenso ist das Ziel der Versuchung die Bewährung und Vertiefung der Gemeinschaft mit Gott. Und nicht etwa ihre Gefährdung oder gar Zerstörung. So sind Versuchungen letzten Endes ein Zeichen von Gottes Liebe, der Menschen helfen will, in der Spur zu bleiben und Gott treu zu bleiben. Das ist das Ende des Zitats. Ja, Menschen können Gott sogar darum bitten, versucht, erprobt zu werden. In Psalm 139, die Verse 23, 24 lesen wir: Erforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Gott steht uns bei in Versuchungen durch seinen Heiligen Geist und will uns helfen, ihm treu zu bleiben. Jesus wurde in der Wüste versucht. Ich möchte nicht über die drei Versuchungen im Einzelnen sprechen. Vielleicht lest ihr das zu Hause in Ruhe nach. Nur so viel: Jesus besteht die drei Proben durch seine Entgegnung jeweils durch ein Wort der Schrift. Und so heißt es in Lukas 4, Vers 13 schließlich: Nachdem der Teufel mit seinen Versuchungen gescheitert war, verließ er Jesus für einige Zeit. Für einige Zeit. Denn Jesus wird während seiner Tätigkeit immer wieder versucht, einen anderen Weg zu gehen als den, den Gott will. Und damit bin ich bei dem Gedanken von Lukas, dass Jesus auf Widerstand stoßen wird, und die Versuchung Jesu darin besteht, einen Weg zu wählen, der nicht mit diesem Widerstand rechnen muss, der leichter ist. Wir kennen die Reaktion Jesu auf den Einwand von Petrus, auf die Ansage Jesu, dass er viel leiden und dann grausam sterben muss. Petrus sagt, um Himmels Willen, so etwas darf dir nicht zustoßen. Und wie Jesus darin die Versuchung erkennt und ihn anfährt, geh weg, Satan, du willst mir eine Falle stellen. In ähnlicher Weise wird Jesus immer wieder versucht. Besonders deutlich wird das dann im dreimaligen Gebetskampf in Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. In Lukas 22, die Verse 39 bis 46 lesen wir, wie er seine Jünger inständig bittet, für ihn zu beten. Er selbst betet, ich zitiere, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nichts, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich zitiere weiter. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindrücklich, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde tropfte. Die Jünger verlassen Jesus und verstecken sich erst einmal, bis sie durch den Heiligen Geist erfüllt sind und den Mut und die Vollmacht zur Verkündigung bekommen. Oder kleine, in unserem gewöhnlichen Alltag. Wir singen zum Beispiel, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinem das auch. Und trotzdem lassen wir Jesus so oft nicht das Zentrum unseres Lebens sein. Anderes ist uns wichtiger als er. Ich habe den Eindruck, dass nichts weiter Jesus, wie ihr Wissen, wie Wein zu leben, am Weinstock zu bleiben, wie Jesus es sagt. Wie wichtig es ist, mehr auf ihn ausgerichtet zu sein und sensibel. Aber wie oft lassen wir etwas dazwischen kommen? Zeit mit Jesus. Kostbare Zeit mit ihm. Wie gut, wenn diese Zeit zu einer festen Gewohnheit wird. Ein Termin. Ja, und noch eine weitere Versuchung ist es, lieber sich der gängigen Meinung anzupassen. Sich nicht zu outen, meine Freunde. Lieber darüber schweigen, zu schweigen, doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch. Freude und Sieg ist dein Lohn. Die Freude, sich zu Jesus zu bekennen und bekannt zu haben, die mich im Glauben stärkt. Hier in Marburg hatten wir seltsamerweise viele Gelegenheiten, uns als Christen zu outen. Immer wieder wurden wir gefragt, ob wir uns gut eingelebt haben. Also die Marburger sind wirklich ein sehr herzliches Völkchen, die danach fragen. Und weil uns die Suche nach einer Kirchengemeinde, der wir uns anschließen konnten, sehr wichtig war, haben wir gesagt, dass wir noch auf der Suche nach einer Gemeinde waren. Gut, es hat dann keine weiteren Fragen mehr gegeben. Man kam da auch nicht ins Gespräch. Aber einige, auch die Nachbarn, wissen nun davon. Und vielleicht ergeben sich daraus weitere Möglichkeiten. Ich fand den Gedanken beim letzten Paulustreff so tröstlich, dass das Schlechte schlechte Gewissen, wenn wir es nicht schaffen, der Versuchung zu widerstehen, immer auch ein Zeichen dafür ist, dass wir schon auf dem Weg mit Jesus sind und dass er den Willen wachsen lassen will, zu erkennen, was in seinem Sinne dran ist und es dann auch zu tun. In dem Kinderlied zum Beispiel heißt es, doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass Jesus auch in deinem Leben Sieger ist. Und du staunst, was er zu tun vermag. Ich habe gerade eine Andacht von Oswald Chambers gelesen. Und da heißt es, die schwerste Entscheidung für uns ist die Auslieferung unseres Willens. Aber Gott zwingt niemanden, ihm seinen Willen auszuliefern. Und er bettelt auch nicht darum. Er wartet geduldig, bis der Mensch es freiwillig tut. In dem Lied heißt es, bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Und er schenkt es immer mehr, dass wir ihm gehorchen wollen. Zwei Kerngedanken zum Schluss. Versuchung ist eine Probe auf die Echtheit unseres Glaubens. Gott steht uns durch seinen Heiligen Geist in Versuchungen bei und will uns in seiner Liebe helfen.